Predigt ist für die Kurzen. Also alle unter 1,50 oder so, ja? Kinder, kommt mal nach unten. Da oben sind eine ganze Menge versteckt. Hier, kommt mal runter. Ich will euch mal alle sehen und die Gemeinde freut sich, wenn sie euch sieht. Ihr seid eine fruchtbare Gemeinde, wie ich ja höre, diese Woche auch mal wieder ein Pflänzchen geboren worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Kinder, kommt nach vorne. Traut euch. Ich will euch eine Geschichte erzählen von Claudia. Die will ich euch erzählen. Hier ist viel Platz für euch. Ja, setzt euch hier. Ich bleibe mal stehen, damit ihr auch was von mir seht. Sonst verschwinde ich ganz, aber wunderbar. Einige sind ja schon im Urlaub und die anderen, die haben Ferien, nicht? Das ist gut. Immer zu, genau. Im Partnerlook. Schick sie das aus. Wunderbar. Und du sitzt eh schon in der ersten Reihe. Du machst das richtig. Haben wir jemanden übersehen? Ja, ich sehe, da oben verstecken sich einige. Aber zuhören ist ja auch erlaubt. Also, ich erzähle euch eine Geschichte von Claudia. Kennt ihr Claudia? Wer von euch heißt Claudia? Niemand. Glück gehabt. Also, Claudia, ach, da kommt noch ein Claudius oder so. Claudia ist eine Dame, die ist, wie groß wird sie sein? 20 Zentimeter oder so. Hat vier Beine. Was könnte das für ein Wesen sein? Elefant? Nö, ist zu groß. Na, eine Dame, vier Beine. Kann man auf die Hand nehmen. Na, was könnte das sein? Ja? Affe? Nö, kein Affe. Affe hatte nur zwei Beine und zwei Arme. Ja, bitte? Katze könnte sein, hat aber kein Schnurrbart, nein? Meerschweinchen, wir kommen der Sache näher. Mit H fängt's an und mit Amster hört's auf. Ach, jetzt wissen es alle. Ein Hamster, eine Hamsterdame. Claudia ist eine Hamsterdame und lebte, das ist eine wahre Geschichte, in Manchester. Das ist weit weg, das ist in England, die Großen wissen, wo das ist, auf der anderen Seite vom Teich. Dort wohnte sie bei einer Familie, es ging ihr gut, sie wurde gut versorgt, sie musste auch nicht zwei Wochen fasten, es war wunderbar. Aber eines Morgens lag sie tot im Bett, in ihrem Bett, im Käfig. Zumindest sah so aus, als ob sie tot war, weil sie rührte sich nicht, sie machte die Augen nicht mehr auf, wenn man sie streichelte, bewegte sie sich nicht, wenn man sie kitzelte, reagierte sie nicht, also sie musste tot sein. Schade. Naja, irgendwo gab es einen Schuhkarton, der wurde ausgestattet. Und dann wurde Claudia in den Schuhkarton gepackt und wurde über die Straße zwei Gärten weiter. Da hat man dann auf einer Wiese ein Loch gegraben und hat Claudia, wie sich das gehört, richtig beerdigt. Halben Meter unter der Erde. Schade. Claudia ist tot. War sie aber nicht. Claudia war ja nur in eine Art Winterschlaf verfallen, was Hamster, die bei Menschen leben, normalerweise nicht machen. In der freien Natur schon. Im Winter fährt der Organismus runter, spart Energie und dann schlafen sie ein paar Monate. Wenn sie gefangen sind, wenn sie bei uns Menschen leben, machen Hamster normalerweise keinen Winterschlaf. Aber manchmal, das steckt in ihnen so drin, kommen sie in eine Art Winterschlaf. Und das war Claudia passiert. Die war einfach eingeschlafen und wachte nicht auf. Tja, jetzt wachte aber Claudia auf. Und es war ziemlich dunkel. Ich muss sagen, ganz dunkel. Und es wurde gar nicht mehr hell. Und Claudia sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist das auch so eng, ich komme gar nicht weiter. 10 Zentimeter links, 10 rechts und schon bin ich am Ende. Ich will hier raus. Was macht jetzt Claudia, wenn sie raus will? Was muss sie jetzt machen? Was macht sie? Na? Kratzen mit dem Mund, mit den Zähnen. Nagen. Sie ist ja ein Nager. Sie nagt erst den Karton, den Schuhkarton Und dann, naja, halben Meter Erde. Das war eine Menge Arbeit. Da musste sie viel spucken, nicht? Ja, wegkratzen, ausspucken und sich hocharbeiten. Ihr glaubt es nicht, sie hat's geschafft. Nach einiger Zeit war sie oben, da schien die Sonne tatsächlich. Wunderbar. Claudia lebte. Aber was nun? Wohin? Zur Polizei? Die kennt ihren Namen nicht. Ich will nach Hause, sagte Claudia. Ich will nach Hause zu meiner Familie. Zu meinen menschlichen Mama und Papa und Geschwistern. Schniff, schniff. Wo sind die wohl? Ich lauf mal in diese Richtung. Ich glaube, ich rieche da was. Dauerte nicht lange, kam ein Zaun. Oh, sagte, ich will jetzt über, unter, durch den Zaun. Irgendwie kam sie auf die andere Seite. Wahrscheinlich hat sie sich unten durchgenagt. Und jetzt flugs nach Hause. Da kam der nächste Zaun. Noch so ein Riesending. Was sind die Menschen noch blöd? Machen die überall Zäune hin. Das nützt doch mir nichts. Hat sie auch den zweiten Zaun überwunden und dann hörte sie Geräusche. Was war das denn? Eine Straße mit vielen Autos, Fahrrädern, Mopeds, PKWs, LKWs, Autobus. Rums und hin und her. Und Claudia wollte auf die andere Seite nach Hause. Dann hat sie sich irgendwann ein Herz gefasst. Und dann hat sie so gemacht, wie ihr das auch macht auf dem Schulweg. Wie macht ihr das? Links, rechts, nochmal links und dann flugs über die Straße. Und Claudia hat's geschafft. Die kam auf der anderen Seite an. Und dann, ich riech was. Das sind die Bratkartoffeln. Den Geruch kenne ich doch. Jawohl, hier bin ich zu Hause. Aber die Tür ist zu. Was macht jetzt Claudia? Ach, klingeln würdet ihr sagen, aber da kommt sie ja nicht ran an die Klingel. Was macht jetzt Claudia? Na, was macht sie? Kratzen. Einflüstern. Bist du Lehrer? Sagst deinen Schülern immer was vor. Genau, kratzen an der Türe, kratzen. Und dann sagt die Mama zu der Tochter, mach doch mal die Tür auf, da kratzt doch irgendwas. Macht sie die Tür auf. Claudia, wo kommst du denn her? Na, wenn sie hätte antworten können, hätte sie gesagt, was habt ihr denn mit mir gemacht? Ein Glück, dass ihr keine Hamster seid und in keinen Winterschlaf verfallt. Sonst würden eure Eltern vielleicht denken, ihr lebt gar nicht mehr, aber ihr seid noch ganz quickfidel. Manchmal muss man euch morgens ein bisschen wachrütteln, ne? Damit ihr wieder in die Gänge kommt. Denkt an Claudia, wenn man ein Ziel hat und einen Willen hat, dann kann man viel erreichen. In der Schule, in den Ferien und bei Gott, da ist immer ein Zuhause. Da dürfen wir immer an der Türe kratzen und garantiert geht dann die Türe auf. Stimmt's? Genau. Prima, Kinder. Das war die erste Predigt. Jetzt kommt die zweite.
Ihr dürft hier bleiben. Ihr dürft euch wieder auf eure Plätze setzen. Ihr dürft euch ein Papier und einen Stift nehmen und dürft ein Bild malen von Claudia, der Hamsterdame, wenn ihr das möchtet. Ich werde jetzt meine zweite Geschichte erzählen und meine zweite Predigt halten. Und dazu brauche ich euch und eure Bibeln. Ich war doch sehr beeindruckt vom Missionsbericht heute Morgen. Ihr auch? Ich gebe zu, ich höre nicht immer aufmerksam zu beim Missionsbericht, weil man manchmal das Gefühl hat, die Geschichten, die kennen wir alle schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, in 60 plus Jahren jemals eine Geschichte gehört zu haben, wo jemand 2 Wochen gefastet hat, um sich eine Bibel kaufen zu können. Habt ihr schon mal aufs Frühstück verzichtet, um in der Bibel zu lesen? Ja? Kaum, nicht? Habt ihr sie denn dabei? Hand aufs Herz. Eine hält sie hoch, ein anderer hat sie schon aufgeschlagen. Darf ich mal sehen, wer hat eine Bibel dabei von euch? Das ist so etwa die Hälfte. Ich glaube, ich muss euren Prediger nochmal anrufen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Manchmal liegt es ja daran, dass wir Prediger gar keine Bibel brauchen. Ne? Wir haben unsere Predigt, die erzählen wir. Und zuhören mit geschlossenen Augen, verschränkten Armen ist wunderschön, ist auch gut. Aber es gibt noch etwas Besseres, als eine Predigt zu hören und den Predigttext zu hören. Und das ist, den Predigttext zu lesen. Also, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mit mir auf Johannes 8. Und wenn ihr keine habt, dann schaut mal eure Nachbarin, euren Nachbarn freundlich an, streichelt mal den Arm und sagt, darf ich mit reingucken? Ich möchte gerne, dass möglichst alle von uns jetzt in eine Bibel hineinschauen und lade euch ein, nächsten Sabbat, ich kann es dann nicht überprüfen, das will ich auch gar nicht, nächsten Sabbat bringt jeder seine Bibel mit. Ist doch eigentlich für adventistische Christen selbstverständlich, weil das Wort, von dem wir leben, das ist uns Speise. Und wie kann man essen, wenn man nichts vor sich hat? Ne? Wir haben ja auch einen Teller, wenn wir essen, und eine Gabel und ein Messer. Ja, wir hatten heute im Bibelgespräch einen Text, in unserer Gruppe kamen wir gar nicht mehr dazu, wir hatten so ein lebhaftes und angeregtes Gespräch, da habe ich den Text gar nicht vermisst, vielleicht war es in den anderen Gruppen. Johannes 8 war ein schöner Text und als ich den gelesen hatte diese Woche, dachte ich, das ist ein wunderschöner Predigttext, da kann ich gleich meine Predigt zu diesem Text einstecken, habe ich gemacht, es geht los. Und am besten lesen wir gleich Johannes 8, diesmal Vers 30 bis 36. Ich liebe diesen Abschnitt und ich predige gerne darüber, weil ich da so ein Schlüsselwort als Schlüsselwort empfinde. In diesem Vierteljahr im Bibelgespräch wollen wir ja die Lehren Jesu besser verstehen. Und das ist ein wunderschöner Text. Und ich würde fast sagen, in diesen Versen werden die Lehren Jesu zusammengefasst. Aber da gibt es noch ein paar andere Texte, die genauso schön sind. Also konzentrieren wir uns heute ganz auf diesen Abschnitt. Johannes 8, ab Vers 30, als er, Jesus, das sagte, glaubten viele an ihn. Wunderschön. Jesus redet und die Menschen glauben ihm. So kann man sich das nur wünschen. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Kurze Predigt, klar und deutlich. Reaktion der Hörer. Da antworteten sie ihm. Übrigens, das ist der Unterschied zwischen Jesus und den Predigern heute. Wenn wir predigen, kriegen wir selten eine Antwort. Ja, manchmal ruft jemand den Vorsteher an, das habe ich auch schon erlebt. Manchmal hört man am Ausgang ein paar Worte, das finde ich immer sehr schön. Aber oft wissen wir gar nicht, welches Echo unsere Predigt auslöst. Hier war das anders. Die Hörer antworten und sagen, wir sind Abrahams Kinder, wir sind Juden, und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Das müssen wir nachher mal überprüfen, diesen Satz. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr merkt, das ist ein richtiges Predigt-Nachgespräch beim Potluck oder so. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig zu Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Tolle Predigt, findet ihr nicht auch? Ja, manchmal stelle ich mir so vor, dass das Predigt nicht nur darin besteht, dass einer eine halbe Stunde oder länger redet oder kürzer, sondern dass wir miteinander ins Gespräch kommen und das, was Jesus uns zu sagen hat, bedenken, so wie im Bibelgespräch, deswegen liebe ich Bibelgespräch, fast noch mehr als Predigt, weil wir uns da gegenseitig zeugnishaft Gottes Wort sagen. Ich möchte mit euch über diesen Abschnitt nachdenken. Ich höre, es gibt nachher noch was zu essen, also muss keiner nach Hause eilen, oder? Sabbat heißt Ruhe. Habt ihr Ruhe? Habt ihr Zeit? Ja, ne? Ihr seid ja nicht im Urlaub, ihr könnt ja entspannen jetzt. Ihr müsst nicht an Kofferpacken denken und so. Ihr habt jetzt noch einen halben Sabbat vor euch, könnt über alles Mögliche nachdenken, vielleicht über dieses Wort. Ich lese nochmal Vers 31 und 32 und habe damit gleich eine Frage an euch. Dieser Text ist meine Predigtbotschaft und sie teilt sich in drei Teile und jeder Teil hat ein Schlüsselwort. Ich lese den Satz nochmal, in meiner Lutherbibel ist er fett gedruckt und ihr dürft euch die Schlüsselworte raushören. Ich werde dann gleich mal fragen, ob ihr sie gehört habt. Also, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die drei Schlüsselworte sind keine Hauptworte, sondern Tätigkeitsworte, lateinisch Verben. Welche drei Verben habt ihr gehört? Das erste, wenn ihr bleiben werdet, das Bleiben, dann seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Jetzt funktioniert das wunderbar. Das ist das zweite Schlüsselwort und das dritte kann uns jetzt gar nicht mehr verloren gehen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bleiben, erkennen und frei werden. Beginnen wir beim Bleiben. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Man könnte auch zu Recht übersetzen, dieses kleine griechische Wörtchen, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort. In dem Wort Jesu bleiben bedeutet, dass dieses Wort uns umgibt. Da denke ich an eine Badewanne. Badet jemand gerne von euch? Oder lasst ihr nur das Duschwasser laufen? Ja, nicht doch wunderbar. So eine Badewanne und dann noch ein Zusatz dazu, dann duftet das schön, der Ehemann strahlt, kein Wunder. Also so ein schönes Bad ist doch eine feine Sache. Wenn wir das Wort Gottes verstehen wie ein Bad und nicht nur wie sagt man so, die Katzenwäsche, mal so morgens mal kurz einen Andachtszettel lesen, so übers Gesicht wischen und dann ab zur Arbeit. Ich weiß, das geht uns manchmal so, mir ja auch. Aber so ein schönes, warmes Vollbad und das gleich am frühen Morgen im Wort Gottes zu baden, sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, geht das? Es kommt nur darauf an, wann wir aufstehen, aber ihr wisst, das ist ein anderes Problem. Ne? Mancher kann es ja am Abend gut, mancher ist am Abend entspannt und sagt, jetzt kann ich nochmal mich in Gottes Wort vertiefen. Wenn da nicht der Krimi wäre, der jeden Abend über den Fernseher läuft, ne? Den man ja auch nicht verpassen will. Ach, mich interessiert der ehrlich gesagt gar nicht, aber wo nimmst du dir Zeit, um im Worte Gottes zu baden? Das ist meine erste Frage. Jesus verspricht, wenn wir bleiben an seinem Wort, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir es festhalten, wenn wir etwas festhalten, dann nur deshalb, weil es uns wichtig ist, weil es uns wertvoll ist. Und das Wort Jesu ist die Botschaft von Jesus, die ist wirklich kostbar. Und danach sollen wir leben. Wir sollen das Wort Gottes bewahren. Adventistische Christen sind Bewahrer. Wir geben nicht leichtfertig etwas auf. Wir bewahren das, was Gott uns anvertraut hat. Das Wort Gottes, die Botschaft Gottes, ist es wert, dass wir sie bewahren. Übrigens, hatte jemand von euch mal Latein in der Schule? Oder hat es jetzt? Darf ich mal fragen, wo sind die Lateiner unter uns? Ah, Hände hoch, mutig, mutig. Ja, genau, wunderbar. Ich sehe drei, mindestens. Gut, jetzt kommt die Testfrage. Ja, ihr wusstet, traut euch nicht die Hand zu heben. Was heißt denn bewahren auf Latein? Mit C fängt es an und mit E hört es auf. Das ist schon mal richtig, Armin. Ihr kennt das Wort alle. Ihr Hausfrauen, macht ihr mal Obst oder Gemüse oder Fleisch in Weggläser? Ja? Bitte? Na siehst du, man muss gar kein Latein können, man muss nur denken. Das macht ihr alle. Konservare heißt bewahren, konservieren. Konservieren heißt etwas aufheben. Obst, Gemüse, Fleisch, WG, was immer, ganz egal. Wenn wir etwas wertvoll erachten, dann heben wir es auf. Es gibt aber doch auch geistige Lebensmittel. Nicht nur für den Körper, sondern für den Geist. Auch diese geistigen Lebensmittel gilt es zu bewahren. Hier ist das Wort Gottes. Das Lebensmittel, das Wort zum Leben. Wir sollen es bewahren. Was heißt denn das? Nun, dass wir die Erkenntnisse des Wortes Gottes bewahren, dass wir die Heilige Schrift wertschätzen, fleißig in ihr lesen und das, was wir in ihr lernen, wie heißt es in der Schrift, in einem feinen, guten Herzen festhalten. Denn seht, Glaube ist ja nicht wie ein Computer, den man nach 3 Jahren wieder entsorgt und sich einen neuen holt. Sondern dieser lebendige Glaube, der soll ein ganzes Leben halten. Ja, der hält eine ganze Ewigkeit. Als Christen sind wir keine Wegwerfgemeinschaft, sondern eine Bewahrungsgemeinschaft. Ich will euch einen Bibeltext dazu zeigen und dann gehen wir gleich wieder zurück zu Johannes 8. Verliert den Text nicht. Ist nur ein kleiner Ausflug nach Kolosser 3, Vers 16. Da gibt es nämlich einen wunderschönen Text, in dem Paulus ganz konkret erklärt, was es heißt, wenn eine Gemeinde konserviert, wenn eine Gemeinde bewahrt. Kolosser 3, Vers 16. Nicht Johannes 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Genauso schöner Text. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also wer wohnt, ist nicht nur Gast und verschwindet wieder, sondern wer wohnt, der ist zu Hause. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist ein Wort an die Gemeinde. Kolosse, Bielefeld, kein Unterschied. Jetzt kommt's. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Übrigens für ermahnen können wir das Wort auch übersetzen mit ermutigen und trösten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich lese es also nochmal. Und immer wenn ihr bei Luther ermahnen lest, könnt ihr fast immer, will nicht übertreiben, fast immer, / ermutigen, / trösten. Das ist ganz wichtig für die Diakonie. Weil ermahnen, das klingt so nach erhobenem Zeigefinger, ermutigen klingt nach so einer Geste und trösten, ich lege dem Arm und den anderen, muss gar nichts sagen, ich bin einfach da. Also nochmal, lehrt, ermahnt, ermutigt und tröstet einander. Ist das nicht schön? Warum bist du heute gekommen? Das ist ein guter Grund. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Also nicht nur singen, weil es im Liederbuch steht, sondern singen mit dem Herzen, unter schöner Begleitung. Und wenn eine Gemeinde singt, ein Chor, jede Gemeinde ist ein Chor, auch wenn er nicht vorne steht. Wenn wir miteinander singen, dann singen wir uns das ins Herz. Wir ermutigen und trösten und ermahnen einander mit Liedern. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist ein kleiner Ausflug, der uns erklärt, was es bedeutet, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Frage. Ich meine die Frage ernst. Sie ist echte Frage. Sind wir als Adventgemeinde, ich bleibe mal bei uns, ich rede mal nicht von anderen Kirchen, gibt ja noch andere Christen. Ich rede auch nicht von anderen Adventgemeinden. Ich rede jetzt nicht von Friedensau in Hannover. Ich rede jetzt mal von Bielefeld. Sind wir, und darf ich sagen wir, ich gehöre heute dazu, ich fühle mich dazu gehörig, sind wir noch, ich weiß, das schmerzt so zu formulieren, sind wir noch Gemeinde des Wortes? Warum stelle ich diese Frage? Weil ich schon beobachte, dass, und da bin ich nicht der Einzige, der das beobachtet, dafür gibt es Umfragen, weltweite Umfragen in der Adventgemeinde, dass wir heute als Adventisten nicht mehr mit der gleichen Entschiedenheit und Entschlossenheit das Wort Gottes studieren als unser täglich Brot. Dass da eine gewisse Abnutzung passiert, wie das so in jeder Ehe passiert, ne? Oder? So diese Frische, diese erste Liebe, ist nach 5 oder 50 Jahren nicht mehr immer da. Ich weiß bei euch schon hier, Familie Meier, das ist ewige Liebe. Ne? Genau. Ja, sind wir noch eine Gemeinde, die in das Wort Gottes verliebt ist? Geben wir dem Wort Raum, viel Raum? Ich freue mich, dass ihr beim Bibelgespräch euch Zeit nehmt. Ja, in manchen Gemeinden heißt es dann, wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Das funktioniert zwar eh nicht, aber manche Gemeinden nehmen sich wirklich eine Stunde Zeit. Finde ich gar nicht verkehrt. Das ist doch Sabbat, oder? Und mancher Prediger predigt tatsächlich länger als 20 Minuten. Also ich zum Beispiel. Darf ich? Ich brauche immer ein bisschen länger, weil ich finde es immer so reichhaltig. So ein Buffet kann ich doch nicht in einer Viertelstunde abessen. Verderbe ich mir doch den Magen. Da gehe ich doch von Tisch zu Tisch und fange mit der Vorsuppe an und ende mit dem Nachtisch. Und das dauert doch beim Essen, na, halbe Stunde, Stunde locker, nicht? Also, geben wir dem Wort Gottes genügend Raum? Schenken wir ihm genügend Aufmerksamkeit? Und wenn ich sage wir, ich würde eigentlich lieber sagen du, aber dann klingt das vielleicht schon so bedrohlich, dann klingt das vielleicht schon fast vorwurfsvoll. Das meine ich gar nicht. Ich frage mich ja selbst, halten wir das Wort Gottes fest und ermutigen wir einander? Bibelgespräch, Predigt, Bibelkreise, gibt es in Bielefeld Hauskreise, Bibelkreise? Ja? Sehr schön. Eine gute Tradition der Pietisten, ne? Die Pietas, Collegia Pietas, eine Erfindung, eigentlich eine uralte Sache, haben die ersten Christen schon gemacht. Ja, ich möchte auch unsere Schulen einschließen. Grüße aus Friedensau. Ich habe Friedensau auf eurer Webseite vermisst. Habt ihr wohl vergessen. Aber heute bin ich in Person da. Grüße euch von euren Schwestern und Brüdern dort. Geben wir, ich frage jetzt bewusst, obwohl ihr nicht in Friedensau wohnt und arbeitet, geben wir an der Hochschule und an unseren anderen Schulen, wir haben ja mehrere, dem Wort Gottes genügend Raum. Meine Aufgabe in Friedensau ist der Unterricht in systematischer Theologie. Da geht es darum, das Wort Gottes so darzustellen, dass es die Menschen im Hier und Heute berührt und ihr Leben verändert. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Beruf. Nein, das ist mein Hobby, sagt meine Frau. Beim Beruf guckt man auf die Uhr, noch ein Feierabend ist, beim Hobby merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. Also, das Wort Gottes ist mein Hobby und es jungen Menschen nahezubringen, das macht mir am meisten Freude. Bin jetzt seit 22 Jahren dort in Friedensau. Und vorher hatte ich insgesamt 10 Jahre Gelegenheit zu studieren, auf der Marienhöhe, auf der Andrews-Universität. Ich weiß mir keine schönere Beschäftigung. Meine Frau ist so nett und kocht das Essen. Ich kann mich wirklich auf Gottes Wort konzentrieren. Und ich habe gemerkt, dass sie letztes Jahr mal ein bisschen krank war und ich dann selber den Einkauf gemacht habe und die Wohnung und so weiter. Da geht der halbe Tag weg, ne? Mit nichts. Ja, kennt ihr. Einige nicken und sagen, so ist das. Trotzdem gilt uns allen die Frage, geben wir dem Wort Gottes genügend Raum? Übrigens, das gilt nicht nur für die Schulen, das gilt auch für die Musik. Auch Musik zur Ehre Gottes ist eine Möglichkeit, dieses kostbare Wort Gottes zu bewahren. Uns gilt eine Verheißung. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, wenn ihr es festhaltet, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das wollen wir doch sein, nicht wahr? Jünger Jesu wollen wir sein. Dann sind wir wirklich Jünger Jesu. Und wir hören heraus, ich wage es kaum auszusprechen, aber der Umkehrschluss ist natürlich schon deutlich. Wenn wir nicht festhalten am Wort Gottes, dann sind wir auch Jünger, aber vielleicht Namensjünger, Namenschristen, Sabbat-Adventisten, aber nicht Sieben-Tage-Adventisten, ihr versteht. Lassen wir hier so zusammenfassen, diesen ersten Teil. Nur eine Gemeinde, die Gottes Wort festhält und danach lebt, ist Gemeinde Jesu. Niemand sagt Amen. Schade. Oh doch, mit Zeitverzögerung. Ihr dürft antworten, ihr dürft was sagen. Predigt ist Gespräch, ist Zwiegespräch zwischen uns und Gott. Und manchmal muss man einfach was sagen, ne? Also da kann man nicht immer den Mund halten. Ich habe heute früh zu meiner Frau was gesagt. Sagt sie, sei still. Ne, sage ich, warum soll ich still sein? Wenn ich was denke, möchte ich es auch sagen. Ne? Ist doch okay. Also, wenn ihr was denkt in dieser Predigt, sagt es. Ihr dürft Amen sagen, ihr dürft Halleluja sagen, ihr dürft auch sagen Nein. Ich habe es auch schon erlebt, dass jemand hinten aufgestanden ist und gesagt hat, Bruder Pöhler, ich muss dir widersprechen. Die ganze Gemeinde drehte sich böse um und ich sagte, das finde ich aber nett, aber lass mich mal meine Predigt noch ein bisschen entfalten und dann reden wir hinterher drüber. Das biete ich euch auch an. Aber schon zwischendurch dürft ihr euch äußern. Ich finde dieses Wort einfach so spannend. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, wenn ihr also bewahrt, jetzt sage ich es mal lateinisch, wenn ihr konservativ seid, und dazu bekenne ich mich, manche glauben mir das nicht, aber ich sage, ich bin ein konservativer Adventist. Das ist doch ein Kompliment, oder? Und ich wünsche, dass wir als Adventisten alle konservativ sind. Bewahren, was es zu bewahren gilt. Denn dann gibt es die Verheißung und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Der Predigttext ist noch nicht zu Ende, die Predigt auch nicht. Es geht noch weiter, es sind ja drei Teile. Wir kommen jetzt zum Mittelteil. Wir dürfen nach dem ersten Teil nicht aufhören. Es wäre zu wenig zu sagen, wir wollen festhalten, wunderbar, gehen wir nach Hause, kommen nächsten Sabbat wieder. Nein, Jesus sagt, wenn ihr bewahrt, dann werdet ihr erkennen. Dann muss man drüber nachdenken. Um zu erkennen, was Gott mir sagen will, muss ich das, was ich erkannt habe, festhalten und dann kann er mir Neues zeigen. Wir sind noch nicht am Ziel. Manchmal fragen wir uns, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Schwere Frage, schwere Antwort. Aber ein Grund dürfte sein, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist. Dass wir noch nicht, vielleicht noch nicht ganz bereit sind. Vielleicht möchte er uns noch etwas sagen. Hat nicht Jesus gesagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Wir beten um den Heiligen Geist, damit er uns in alle Wahrheit leitet. Gottes Wort ist das Fundament unseres Glaubens. Aber auf einem Fundament soll ein Haus gebaut werden. Das Fundament bewegt sich nicht, aber das Haus, das gebaut wird, da ist Dynamik, da ist Leben drin. Anders gesagt, zum Bleiben in der Wahrheit gehört auch das Erkennen der Wahrheit. Aber wir kennen sie doch schon. Oder? Ja, Gott hat uns als Christen und als adventistische Christen ganz besonders, hat uns viele Wahrheiten gezeigt. Gibt es noch Dinge zu erkennen? Schwierige Frage. Wenn man es wüsste und wüsste was, dann hat man es ja schon erkannt. Aber lebt ihr so mit dem Gedanken, dass Gott uns, ich bleibe mal wieder bei uns als Adventgemeinde, dass Gott uns als Adventgemeinde noch Wahrheiten offenbaren will? Lebt ihr mit diesem Gedanken? Einige nicken heftig, das spricht mir aus dem Herzen. Ja, ich glaube, dass solange wir in dieser Welt sind, Gott für uns noch Dinge hat, Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, wird doch keiner von uns behaupten, wir hätten diese Wahrheit schon voll ergründet. Wenn Paulus schreibt, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, Kolosserbrief, dann ist das doch eine Botschaft, dass es da noch Dinge zu entdecken gibt, von denen wir bis heute keine Ahnung haben. Ihr könnt bei Ellen White übrigens, ich will fast sagen, Dutzende Aussagen finden, wo sie das auch betont. Dass Gott uns noch Wahrheiten zeigen will, die wir, Originalzitat, bei unserer Suche übersehen haben. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr einen Bibeltext zum x-ten Mal lest und plötzlich liest er sich völlig neu und ihr fragt euch, warum habe ich das nie gesehen? Stand doch immer da. Es gibt solche Momente. Schön, dass es sie gibt. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr das im Kopf habt, den Text. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Letztes Wort. Danke. Für die, die es nicht glauben, Johannes 17, Vers 3, da steht's. Ewiges Leben heißt Gott erkennen. Nun muss man gleich dazu sagen, Erkenntnis in der Bibel ist keine rein intellektuelle Tätigkeit. Da muss man nicht Abitur zu haben. Sondern erkennen bedeutet mit Gott ganz persönlich leben. Für die Jugendlichen, nein, für die Eltern, wer auch immer, für alle. Das Wort erkennen in der Bibel im Alten Testament ist das gleiche Wort, das man verwendet, wenn Mann und Frau miteinander schlafen. Das heißt erkennen. Da passiert was. Da entsteht neues Leben, offensichtlich. Wir haben es gehört. Erkennen heißt also mit Gott intim verkehren. Ewiges Leben besteht darin, dass wir mit Gott intim verkehren. Nicht auf Abstand, nicht ab und zu mal, sondern in einer engen Lebensbeziehung mit Gott leben. Und dann entsteht etwas, dann entsteht Erkenntnis. Da heißt es am Anfang der Bibel, und Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Ihr merkt, das ist nicht eine intellektuelle Sache. Vom Nachdenken kriegt man keine Kinder. Also Gott erkennen heißt mehr als nachdenken über die Bibel. Gott erkennen heißt mit Gott leben. Und das ist etwas Dynamisches. Das verändert uns. Und so verstehen wir, dass Jesus in Johannes 16, für die, die es sich aufschreiben und für die es im Kopf haben, Johannes 16, Vers 12 und 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Wenn aber jener, der Heilige Geist, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, hineinführen. Ich habe mal eine andere Frage für euch. Seid ihr neugierig? Darf ich mal sehen, wer von euch sagt, ich bin neugierig? Ja, doch, okay. Also ich muss zugeben, meine Eltern haben mir gesagt, Neugier sei keine Tugend. Ich solle nicht so neugierig sein. Hat euch das auch schon mal jemand gesagt? Gut, dann frage ich mal anders. Seid ihr wissensdurstig? Ja? Ist jemand durstig nach Wissen, ich möchte mehr wissen. Ich muss zugeben, das sind die liebsten Studenten, die ich habe, die nicht nur da sitzen und nebenbei im Computer spielen und einfach nur zuhören und von irgendwas träumen, sondern die, die wissbegierig sind, die mitlesen, die aufschreiben, die Fragen stellen, die nach dem Unterricht kommen und sagen, kannst du mir das nochmal erklären? Das macht richtig Spaß, ne? Wissensdurstig sein, ist nur ein anderes Wort für Neugier, klingt ein bisschen besser. Sind wir als Gemeinde, jetzt nehme ich das schöne Wort, wissensdurstig, sind wir als Adventgemeinde noch so neugierig, jetzt benutze ich das andere Wort, dass wir sagen, lieber Gott, da ist doch bestimmt noch was. Wenn ihr zum Gottesdienst kommt, wenn ihr euch ins Bibelgespräch setzt, denkt ihr dann, naja, das Thema, das habe ich jetzt bestimmt schon, naja, alle zwei Jahre kommen alle Themen wieder vor. Schwester Meier, bestimmt schon 50 Mal gehört. Also, du bist ja noch jünger, aber Wie oft haben wir schon den Daniel studiert und wie oft haben wir schon die Erlösung studiert und die Schöpfung? Da kann man so das Gefühl entwickeln, kenne ich schon. Mal sehen, ob irgendjemand da ist, dem ich noch was erzählen kann. Nein, ich gebe zu, so gehe ich nicht ins Bibelgespräch. Auch heute nicht. Ich gehe hinein und sage, ich bin gespannt, was ich heute entdecke. Ihr auch? Ja, so funktioniert's. Übrigens auch bei der Predigt, ne? Da gehe ich hinein und denke, mal sehen, was ich heute für mich mitnehmen kann. Und wenn es nur ein Körnchen Wahrheit für mich ist, manchmal ist es ein ganzer Sack voll, manchmal ist es eine Tüte, aber ich bin noch nie aus einem Gottesdienst gegangen und habe nicht etwas Wertvolles für mich mitgenommen, was mich bereichert hat. Ihr kennt Henry Ford. Henry Ford, den Autobauer. Einige von euch ehren ihn, indem sie ein Ford fahren. Fahre fort, zieh und fahre fort. Okay, Henry Ford hat gesagt, wer aufhört zu lernen, ist alt. Ob er 20 oder 80 ist. Klar gesagt. Wer nicht mehr lernt, ist ein Greis. Wer aber Fragen stellt, auch im hohen Alter, der ist jung geblieben. John Andrews, den ihr kennt, der erste adventistische Missionar in Europa, nachdem die Hochschule benannt ist in Michigan, der hat, da war er noch sehr jung, gesagt, ich würde 1000 Irrtümer eintauschen für eine Wahrheit. Ziemlich mutig. 1000 Irrtümer, eine Wahrheit. Naja, nehmen wir mal eine Null weg. Fragen wir uns mal, 100 Irrtümer, eine Wahrheit. Ach, so viele Irrtümer kann es bei Adventisten gar nicht geben. Wir sind die Gemeinde der Übrigen. Wir haben die Wahrheit. Nehmen wir mal noch eine Null weg. Sagen wir mal 10. Okay? Wie weit hat Abraham mit Gott verhandelt? 10 Gerechte. Von 50 auf 10. 10 ist biblisch. Also, ich frage nochmal. Würde ich 10 Irrtümer eintauschen, die ich jetzt als wahr ansehe, wenn mir Gott eine Wahrheit dafür gibt? Jetzt schaut er mich aber sehr fragend an. Nehmen wir noch eine Null weg. Nehmen wir noch eine Null weg. Mehr geht ja nicht. Also, wäre ich bereit, einen Irrtum herzugeben und eine Wahrheit dafür einzutauschen? Das ist eine echte Frage für uns Adventisten, weil ich höre immer wieder, dass wir sagen, naja, wir haben schon viele Wahrheiten und Gott hat bestimmt noch mehr Wahrheiten, aber diese neuen Wahrheiten, die addieren sich immer nur. Es ist immer mehr vom selben. Wir müssen nie was korrigieren. So denken viele Adventisten. Die neue Wahrheit steht nie im Widerspruch zur alten Wahrheit. Richtig, neue Wahrheit steht nie im Widerspruch zur alten Wahrheit, aber neue Wahrheit steht im Widerspruch zum alten Irrtum. Und wenn wir der Meinung sind, wir hätten keine Irrtümer mehr zu korrigieren, dann können wir auch keine Wahrheit mehr erkennen, die diese Irrtümer korrigiert. Und John Andrews, ich gebe zu, er war damals noch ein 20 plus. In solchem jugendlichen Leichtsinn macht man solche Sätze. 1000 Irrtümer für eine Wahrheit. Aber er drückte damals etwas aus, was für uns Adventisten, James White, Ellen White, Joseph Bates und wie sie alle heißen, ihr kennt sie mit Namen, kennzeichnend war. Als unsere Pioniere, wie wir so gerne sagen, erkannt haben, dass der Sabbat nicht Punkt 18 Uhr beginnt, sondern nach biblischer Zählweise mit dem Sonnenuntergang, da haben wir uns korrigiert. Nicht nur haben wir uns korrigiert, sondern wir haben sogar veröffentlicht im Review and Herald, in Adventist World würden wir heute sagen, wir haben veröffentlicht, ich zitiere James White, "We have changed." Wir haben unsere Meinung geändert. Das hat er publiziert. So etwas gibt es heute nicht mehr. Seitdem ich Adventist bin, immer dann, wenn wir Adventisten etwas Neues entdeckt haben und unsere Meinung korrigiert haben, das ist jetzt kein Scherz, das ist echt, kannst du auch belegen. Immer dann heißt es im Review, "We have not changed." Das heißt, wenn wir heute neue Erkenntnisse der Gemeinde nahebringen wollen, betonen wir, und jeder Generalkonferenzpräsident betont das seit Jahrzehnten, wir haben uns nie verändert. Warum macht er das? Was ist los in unserer Gemeinde? Kann man beantworten. Je älter eine Gemeinde wird, je älter wir werden, desto mehr ist uns das Bewahren vertraut. Nicht, wenn man 80 ist, dann schmeißt man nicht die ganze Wohnungseinrichtung auf den Müll und kauft sich was super schick Modernes für die letzten 5 oder 10 Jahre. Ich kann mit meiner Wohnungseinrichtung noch lange leben. Ich muss meine Frau erst mal fragen, ob sie damit einverstanden ist. Aber das ist mir vertraut. Mein Bett, mein Stuhl, mein Schrank, mein Schreibtisch, meine Bücher. Ich weiß, wo alles ist. Wir haben vor ein paar Jahren das Experiment gemacht. Meine Frau sagt, ach, tauschen wir doch mal. Wohnzimmer, Arbeitszimmer ist doch kein Problem. Du kennst doch deine Bücher, die folgen dir. Mein erster Gedanke war, nee, sage ich lieber nicht, aber am Ende haben wir es gemacht und es ist gut gegangen. Jetzt fühle ich mich richtig wohl. Aber das überlegt man sich, wenn man 50 oder 60 oder 70 ist. Junge Leute, ne? Die kaufen sich was ganz Modernes. Und so ist das auch mit der Adventgemeinde. Wenn wir älter werden, dann betonen wir verständlicherweise das Bewahren. Und dann beginnen wir eine Sorge zu entwickeln vor dem Ungewohnten, vor dem Neuen. Das ist der Grund, warum wir dann gerne sagen, wir haben uns überhaupt nicht geändert. Jesus mutet uns beides zu. Er möchte beides. Festhalten und wachsen. W.C. White, der Sohn von Ellen White, hat im Jahre 1888 Folgendes gesagt und geschrieben. 7er-Tags-Adventisten behaupten, sich von allen anderen Konfessionen darin zu unterscheiden, es kommt nicht der Sabbat, sondern was anderes, darin zu unterscheiden, dass sie bereit sind, neues Licht anzunehmen. Punkt. Nachwort. Ist das so? Fragezeichen. Und dann kam Stille. Ist das so? Ich lasse die Frage mal offen. Wir können gerne nachher drüber sprechen, wie ihr das erlebt. Übrigens für die Lateiner, nicht zu vergessen, ihr drei Lateiner. Was heißt denn auf Lateinisch voranschreiten, fortschreiten? Pro ist gut. Das Wort kennt ihr alle. Fortschrittlich. Progressiv, natürlich, genau. Das ist genauso wie konservativ. Ich höre in diesem Text von Jesus, Gemeinde, seid bitte konservativ. Haltet fest. Verliert nichts von dem Wertvollen. Und gleichzeitig sagt Jesus, bitte, bleibt nicht stehen. Rostet nicht ein, bleibt neugierig, bleibt offen, schreitet voran in der Erkenntnis, seid im besten Sinne des Wortes progressiv. Ich frage nochmal, die gleiche Frage wie vorhin. Sind wir als Adventgemeinde noch eine Gemeinde der fortschreitenden Erkenntnis der Wahrheit? Im Moment ist unsere Generalkonferenz gerade dabei, die Glaubensüberzeugungen zu polieren und vielleicht das eine oder andere zu verändern. Zurzeit ist unsere Generalkonferenz, unsere Kirchenleitung dabei, die Frage ernsthaft wieder mal zu bedenken, ob Schwestern auch vom Heiligen Geist die Gabe der Lehre und der Rede bekommen und dass sie auch der Gemeinde dienen dürfen als Seelsorgerinnen und Verkündigerinnen. Und das zerreißt unsere Gemeinde fast. Weil die einen sagen, bloß nicht, haben wir nie gemacht, und die anderen sagen, aber wenn Gott uns das zeigt, dann müssen wir doch folgen. Geben wir dem Wachstum genügend Raum. Ermutigen wir einander zum Fortschreiten in der Erkenntnis der Wahrheit. Stichwort Bibelgespräch, Stichwort Predigt, Stichwort Hauskreis, Stichwort Hochschule, Stichwort Musik, alle Bereiche des Gemeindelebens. Schreiten wir fort. Was bin ich denn nun? Konservativ oder progressiv? Hoffentlich beides. Danke. Denn dieser Text sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr meine rechten Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Jetzt haben wir es, okay? Predigt war schon lang genug. Oh, pardon. Ich habe noch was vergessen. da war noch ein drittes. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Darf ich dazu noch was sagen? Ich muss es tun, sonst tue ich Jesus Unrecht. Und der Gemeinde Unrecht. Denn die Frage ist, was soll denn jetzt das Wort von der Freiheit? Gerade haben wir so eine Ausgewogenheit erreicht zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Festhalten und Wachsen. Das ist ja so schön, so ein Equilibrium, so ein Gleichgewicht zu haben. Aber darum geht es Jesus gar nicht. Jesus möchte zum dritten Punkt kommen und sagt, wenn ihr beides macht, dann wird die Wahrheit euch befreien. Und sofort sagen die Juden, schaut in den Text, Vers 33, wir sind Abrahams Kinder, wir sind freie Menschen, wir waren noch nie abhängig. Wie bitte? Geschichte Israels. Als die Leute das sagten, wer regierte denn gerade im Land? Die Römer. Nennt man das Freiheit? Ja. Das ist doch eine glatte Lüge. Eine glatte Lüge. Die Juden, die an ihn glaubten, jetzt übertrage ich mal, damit wir spüren, wie sich das anfühlt, Adventgemeinde sagt, jawohl, wir bewahren und wir schreiten fort. Was willst du mehr? Und Jesus sagt zu uns, was ich eigentlich möchte, ist, dass die Wahrheit euch befreit. Und wir sagen sofort, wir sind doch frei. Oder? Seid ihr Sklaven? Fühlt ihr euch so? Na, bitte nicht. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Aus der Knechtschaft der Sünde sind wir ausgetreten. Wie sagst du dann, Jesus, zu uns heute Morgen, ihr sollt frei werden? Und Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wenn euch aber der Sohn frei macht, erst dann seid ihr frei. Ich muss euch bekennen, ich habe darüber gegrübelt. Und es fällt mir schwer, eine Antwort dazu zu finden, weil dieses Wort mir selber schwer, ich es schwer schlucken kann. Weil ich sage, Jesus, was willst du mir damit sagen? Wo soll ich, Rolf Pöhler, frei werden? Was kann ich der Gemeinde Bielefeld heute verkündigen? Wo sollt ihr frei werden? Ich bekenne, es ist mir schwer gefallen, eine Antwort zu finden. Aber zwei Gedanken möchte ich euch mitteilen, zum Nachdenken. Das erste ist eine Erinnerung an einen großen Sabbat in Karlsruhe, Verbandsgottesdienst, Süddeutscher Verband, vor 18 Jahren. Manches vergisst man nicht. Dwight Nelson war da. Dwight Nelson kennt ihr noch. Wenn ihr Dwight Nelson kennt, du kennst den auch noch. Du bist doch noch so jung. Kannst du den schon kennen? Schön. Also, ich habe Dwight Nelson übersetzt, wie öfters mal, auch bei Net 98. Und das war noch vor Net 98, es war 1996, war er schon in Deutschland. Und er hat gepredigt, nach dem Gottesdienst kommen zwei Frauen zu ihm und sagen, können wir mit dir sprechen? Die eine stellt sich vor, ich bin Gemeindeglied, und die andere sagt, das ist ein Gast. Eine Frau, die kommt zum Gottesdienst und die hat ein Problem. Also, wir setzen uns hin. Und sie erzählt Bruder Nelson das Problem. In Kurzform, ich bin verheiratet mit einem Mann, der mich seit Jahren misshandelt und missbraucht, gewalttätig ist. Und ich habe noch nie einen Mann erlebt, der nett zu mir ist. Dann habe ich einen anderen Mann kennengelernt, mit dem ich zusammen bin. Das ist der erste Mann in meinem Leben, der gut zu mir ist. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Und dann zeigte sie uns einen Ring, das ist hier mein rechtmäßiger Ehering, aber sie zeigte uns einen goldenen Ring und sagt, den habe ich von meinem Freund. Pastor Dwight Nelson, was soll ich tun? Dwight Nelson schaut mich an und sagt, das ist eine Frage für Deutschland, die musst du beantworten. Ich schaue Dwight Nelson an, ich sage, das ist eine Frage für einen Prediger, du hast gepredigt, die musst du beantworten. Wir saßen beide ziemlich ratlos da und es fiel uns nichts Besseres ein, als zu beten. Übrigens ist es gar nicht das Schlechteste. Wenn einem nichts mehr einfällt, ist manchmal ein Gebet ganz vernünftig. Bruder Nelson hat gebetet, ich habe das Gebet übersetzt und dann saßen wir beide da und haben gedacht, was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, was Bruder Nelson gebetet hat, aber ich weiß, was hinterher nach dem Gebet passierte. Die Frau hat an ihrem Finger gearbeitet und hat, nicht so einfach, ne? Versucht's mal, angewachsene Ringe, den Ring von der Hand zu ziehen und legt den Bruder Nelson in die Hand. Ohne Worte. Das war ein Moment der Befreiung. Sie hat sich von etwas befreit, wo sie wusste, das ist nicht in Ordnung, verheiratet zu sein und einen anderen zu haben. Und sie war auf dem Weg zu Jesus und sie sagte, ich möchte Jesus folgen und wenn euch der Sohn frei macht, der macht euch wirklich frei. Ich dachte, hier ist der Ring. Und dann gingen sie. Ich habe sie am Nachmittag nochmal gesehen. Konferenz ist ja immer langer Sabbat. Ich habe die beiden am Nachmittag nochmal gesehen. Und ich habe diese Frau irgendwie nicht mehr wiedererkannt. Also sagen wir mal so, ich habe sie schon wiedererkannt. Aber ihr Gesichtsausdruck hatte sich völlig verändert. Ich sah ihr an, dass sie eine Befreiung erlebt hatte. Eine ganz schwere Last, die sie gezwungen hatte zwischen zweien. Sie hatte sich befreit. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass sie zu ihrem gewalttätigen Ehemann nach Hause gelaufen ist. Von dem musste sie sich wahrscheinlich auch befreien. War wahrscheinlich eine doppelte Befreiung, die sie brauchte. Aber den einen Schritt hatte sie da getan. Durch ein Gebet ausgelöst, hat der Geist Gottes sie frei gemacht, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Und man konnte es ihr ansehen. Das ist das eine, was mir eingefallen ist. Das zweite, was mir dazu einfällt, will ich so kurz wie möglich machen, das sind noch 3 Minuten, dann haben wir es geschafft. Es ist ein Zitat von Ellen White, was mich ebenfalls sehr beeindruckt und von dem ich glaube, dass es eine hohe Aktualität in der Adventgemeinde heutzutage hat, auch gerade bei uns in Deutschland. Ich frage mich, wofür müssen wir als adventistische Christen erlöst werden? Und eines, was mir auffällt, was ich spüre, was ich wahrnehme, was mich belastet, was manche von uns vielleicht sogar krank macht, das ist die Situation, die es in manchen Gemeinden gibt. Wenn es bei euch nicht so ist, dann dank Gott dafür, jeden Tag. Aber es gibt Adventgemeinden, die sind zerrissen. Die deutsche Adventgemeinde als Ganzes ist einigermaßen zerrissen. Daran zerbrechen Familien und Freundschaften. Da gibt es Streit, Misstrauen, Verurteilung, Verleumdung. Und das alles im Namen der Wahrheit. Ich weiß nicht, wie viel er davon mitbekommt. Ich will hier niemanden beunruhigen, der ein glückliches Kirchenleben führt. Aber diejenigen von euch, die wissen, dass es auch in der Adventgemeinde Unruhe gibt, für die sage ich das. Wie gehen wir um mit Widerspruch und mit Wahrheit und Irrtum in der Gemeinde? Und dazu ein Zitat über Freiheit. Es kommt von Ellen White, sie hat es 1892 geschrieben und es lautet so. Wir dürfen nicht meinen, die Einheit der Gemeinde hinge davon ab, dass jeder Text der Heiligen Schrift von allen genau gleich verstanden wird. Man muss drüber nachdenken. Unsere Prophetin sagt, wir dürfen nicht denken, die Einheit der Gemeinde hängt davon ab, dass wir alle die Heilige Schrift genau gleich verstehen. Die Gemeinde kann einen Beschluss nach dem anderen fassen, um alle Meinungsverschiedenheiten zu beenden. Also manchmal versucht man mit Beschlüssen zu sagen, so ist es richtig. In der Kirchengeschichte haben das die Konzilien gemacht. Wir heute machen das auf einer Generalkonferenz und die nächste Generalkonferenz wird solche Beschlüsse treffen. Mit dem Ziel, Meinungsverschiedenheiten zu beenden. Ellen White aber sagt, dass sich Denken und Wollen des Menschen nicht zwingen lassen und dass man darum Uneinigkeit nicht so ausmerzen kann. Solche Beschlüsse, ich zitiere, solche Beschlüsse könnten Unstimmigkeiten vielleicht verschleiern, aber nicht beseitigen und keine wirkliche Einheit herstellen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz und den möchte ich euch mitgeben, wirklich zum Nachdenken. Nur eines kann die Einheit der Gemeinde wachsen lassen. Was ist das? Was ist der Schlüssel zur Einheit der Gemeinde? Wenn wir den hätten, na, das wäre Paradies für Bielefeld, oder? Oder für die Nordrhein-Westfälische Vereinigung. Oder für den Norddeutschen Verband. Oder für die Freikirche in Deutschland. Dann hätten wir vielleicht sogar eine. Ein Satz. Er hat mich umgehauen. Nichts kann die Einheit der Gemeinde wachsen lassen, außer der Geist der Christus-ähnlichen, jetzt sage ich es mal englisch im Originalton, Forbearance. Das ist jetzt mal nicht Latein, sondern Englisch. Aber ein ziemlich unbekanntes englisches Wort, Forbearance. Übersetzt wird es hier mit Langmut. Ehrlich gesagt, Langmut kommt in meinem Wortschatz eigentlich nicht vor. Langmut. Ja, mancher liebt es vielleicht. Was ist denn Forbearance? Forbearance ist, wenn man auf etwas verzichtet, wenn man den Drang hat, etwas zu tun. Also es gibt ja manchmal so, nach Vorträgen gibt es manchmal Diskussionen, ne? Kennt ihr. Und dann gibt es gewisse Leute, die melden sich immer als erstes, ne? Weiß man schon. Und die melden sich nicht nur als erstes, die melden sich auch als zweites und als drittes und als viertes. Die könnten immer reden, ne? Was denkt man, wenn diese Leute aufstehen? Bitte mach's kurz. Und könntest du es nicht so machen wie beim Friseur? Jedes zweite Haar lang lassen und das zweite kürzen. Ne? Wenn ich zum Friseur gehe, sage ich immer, ausdünnen. Nicht Kahlschnitt. Ausdünnen. Es wäre doch schon eine Hilfe, wenn die, die viel zu sagen haben, nur die Hälfte sagen würden und die, die selten was sagen, doppelt so viel sagen würden. Da hätten wir schon Ausgewogenheit. Im Bibelgespräch zum Beispiel, ne? Im Hauskreis, wunderbar. Ellen White sagt, das Einzige, was die Einheit der Gemeinde sichert, ist der Geist, der wie Christus langmütig, forbearing ist. Ich sage es mal auf Deutsch. Es ist vielleicht nicht das beste Wort hier an der Kanzel, aber damit jeder versteht, was Forbearance ist, wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt was sagen, du müsstest jetzt widersprechen, du müsstest jetzt den Irrtum bekämpfen, du müsstest jetzt korrigieren, dann sagt deine innere Stimme des Heiligen Geistes zu dir, halt's Maul. Habt ihr mich verstanden? Bitte vergebt mir die Gossensprache. Aber jeder versteht das. Sei doch einfach still. Und ich gebe zu, das fällt mir schwer. Und das fällt uns schwer. Wenn wir für die Wahrheit kämpfen, dann mit aller Macht. Und Ellen White sagt, und sie hat die Erfahrung gemacht, das Einzige, was uns befreit, was uns zur Einheit befreit, ist, dass wir wie Christus langmütig, geduldig, liebevoll miteinander umgehen, nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und so den Geist der Liebe und der Einheit fördern. Wenn euch der Sohn frei macht, dann sind wir wirklich frei. Bewahren, wachsen und frei werden. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für die Adventgemeinde, die ich liebe, an der ich leide, aber der ich treu sein will, weil ich glaube, dass Gott uns eine große Verheißung gibt. Und ich wünsche mir, dass ihr in Bielefeld das Woche für Woche erleben dürft, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Amen. Danke, Herr, für dein Wort. So kostbar, dass Menschen dafür hungern, weil sie sich von deinem Wort nähren wollen. Und doch oft verlacht, verfolgt, verbrannt, und noch viel öfters vernachlässigt, im Regal stehend oder auf dem Schreibtisch, ungeöffnet, ungelesen, weil wir so beschäftigt sind und abgelenkt mit den Dingen des Lebens. Herr, behalte, erwahre und erneuere unsere Liebe zu deinem Wort, dass es unser täglich Brot wird, eine Speise, von der wir geistig leben, die unser Leben prägt in allen Belangen, auch im Umgang miteinander, wenn wir die Wahrheit suchen und manchmal darüber streiten. Hilf uns, dass dein Geist die Einheit des Glaubens bewahrt, auch in unserer Adventgemeinde, die wir lieben. Lass uns, wie du, Herr Jesus, diese Wahrheit lieben und erforschen, sie festhalten, sie immer besser verstehen, voneinander lernen, aufeinander hören und gemeinsam vorwärts schauen, bis du kommst in den Wolken des Himmels, um uns zu dir zu holen. Ich bitte dich, dass du die Gemeinde Bielefeld segnest, die Jungen und die Junggebliebenen, die Kinder, die jetzt Ferien haben, die Eltern, die unterwegs sind im Urlaub, dem Pastor, der sich erholt. Herr, segne sie alle, meine Schwestern und Brüder. Lass sie in Eintracht und in Einmut zusammenleben, festhalten an deinem Wort, wachsen in der Erkenntnis und die Freiheit erleben, die nur du uns schenken kannst. Denn wir wollen deine Jünger sein, Herr, und dir folgen auf all unseren Wegen. Darum bitten wir dich und wir danken dir, dass du uns das schenkst, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.